Du willst wissen, wie es nach der zweiten Folge weitergeht? Dann jetzt auf podimo.de/doppelgängerin mit AE registrieren und die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen. Du kannst dort 4 weitere Folgen Doppelgängerin-Mord hören.
Hallo Daniela, ich melde mich jetzt hier am 49. Verhandlungstag im Doppelgängerinnen-Mordprozess aus der ersten längeren Unterbrechung des Tages bei dir. Wie ich dir letztens schon erzählt habe, hatten wir uns ja eigentlich schon mitten in den Plädoyers befunden. Ja, jetzt stell dir vor, heute haben beide Verteidigerteams mal die nächste Bombe platzen lassen. Also es ist wirklich vogelwild in dem Gerichtssaal teilweise. Beide Verteidigerteams haben heute die Aussetzung der Hauptverhandlung beantragt. Der Anwalt Makepeace, also der von der Charaban, hat mir jetzt erklärt, auch im Interview, dass dieser Antrag bedeuten kann, wenn man dem stattgibt, dass das Verfahren komplett von vorne beginnen muss.
Das ist Manuela Müller, Reporterin bei TV Ingolstadt. Du kennst sie ja schon aus der ersten Folge. Sie meldet sich während der Pause des Verhandlungstags Mitte November 2024. Im Gerichtssaal geht es drunter und drüber. Eine Wendung folgt der nächsten. Immer wieder neue Beweise, neue ZeugInnen, neue Anträge. Und jetzt besteht die Gefahr, dass das gesamte Verfahren nochmal von vorne beginnen muss. Nach 49 Verhandlungstagen. Aber nochmal von vorne. Was ist eigentlich passiert? Am 16. August 2022 wird in der Peisterstraße in Ingolstadt ein schwarzer Mercedes gefunden. Darin der tote Körper einer jungen Frau. Anders als zunächst angenommen, handelt es sich bei der Toten nicht um Charaban K., der das Auto gehört, sondern um die 23-jährige Khadija. Charaban hatte zuvor mutmaßlich im Internet nach Frauen gesucht, die ihr ähnlich sehen. Unter dem Vorwand einer kostenlosen Kosmetikbehandlung hat sie Khadija nach Ingolstadt gelockt, mit ihrem mutmaßlichen Komplizen Shekir in ein Waldstück gebracht und dort hinterhältig ermordet. Mit über 50 Messerstichen. Nun stehen beide Angeklagte vor Gericht. Während im Gerichtssaal helle Aufregung herrscht, machen wir nochmal einen Schritt zurück und widmen uns einem Thema, das bei der ganzen Aufregung um die Angeklagten tragisch zu kurz kommt. Das Opfer selbst. Die 23-jährige Khadija, die auf so brutale Art und Weise ermordet wurde. Und ihr Vater, der seitdem für Aufklärung kämpft.
Also man muss sich vorstellen, er hat von dem Verfahren erfahren über einen Telefonanruf und von dem Tod seiner Tochter. Und das Nächste, was dann kam, war eine Rechnung für die Überführung der Getöteten von der Stadt Ingolstadt, wo er dann erstmal total überfordert war, was jetzt überhaupt passiert ist.
Herzlich willkommen zurück bei Doppelgängerin-Mord. Mein Name ist Daniela Sepiri und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit einer Person, die im Gerichtsprozess überraschenderweise kein großes Thema ist. Das Opfer selbst, Khadija. Das wollen wir mit dieser Folge ändern. Wir schauen uns an, wer sie war, wie sie in diese blutige Intrige hineingeraten konnte und wie ihre Interessen auch nach ihrem Tod vor Gericht vertreten werden. Darüber sprechen wir mit der Anwältin der Nebenklage, Monja Serafi. Khadija O. ist zum Zeitpunkt der Tat, 2022, nur 3 Jahre jünger als ich es jetzt bin. Sie ist erst 23 Jahre alt. Geboren in Algerien, aufgewachsen in Eppingen bei Heilbronn, führt sie auf den ersten Blick vielleicht ein Leben wie viele andere junge Frauen. Sie ist auf Social Media aktiv, postet oft Fotos und Videos aus ihrem Leben. Nach außen hin wirkt sie aufgeweckt und lebensfroh. Doch ein Detail an Khadija führt letztlich dazu, dass sie zur Zielscheibe eines mörderischen Plans wird. Ihre Ähnlichkeit zu Charaban K. Khadijas Leben ist nicht immer einfach. Ihre beste Freundin Leila erzählt später im Gerichtsprozess, dass Khadija schon früh Probleme bzw. Schwierigkeiten hatte. Warum? Das ist nicht ganz klar. Es wird gesagt, dass es, Zitat, Gewalttätigkeiten in ihrer Familie gab. Ihre Mutter ist nicht in ihrem Leben und der alleinerziehende Vater scheint überfordert. In unterschiedlichen Zeitungsartikeln, beispielsweise im Donaukurier oder der Augsburger Allgemeinen, wird deutlich, dass Khadija eine schwere Kindheit hatte, die von Gewalt geprägt war und bei ihr auch mal unangepasstes Verhalten auslöste. Sie soll anderen Menschen gegenüber teilweise, Zitat, energisch geworden sein. Mit 14 Jahren kommt sie in eine Jugendhilfeeinrichtung in Waldenburg, in der Nähe von Heilbronn. Hier, in dieser Einrichtung, lernen sich Khadija und Leila kennen und werden wie Schwestern. Die beiden sind unzertrennlich. Khadija und Leila kellnern beide zeitweise in einem Heilbronner Café. Sie hätten sich immer umeinander gekümmert, erinnert sich Leila im Prozess. Sie beschreibt ihre beste Freundin Khadija als aufgeweckt, lebensfroh und freundlich zu jedem Menschen. Doch nicht alles ist rosarot. Leila schildert sich selbst als vernünftigere der beiden. Khadija soll Menschen schnell vertraut haben, sich keine Gedanken über mögliche Gefahren gemacht haben. Vor allem im Umgang mit Social Media. Da soll sie fahrlässig und gutgläubig gewesen sein. Diese Gutgläubigkeit soll ihr letztlich zum Verhängnis werden. Alles beginnt, als Khadija zum ersten Mal eine Nachricht von Sharaban erhält. Sie verwendet mehrere Fake-Profile. Sharaban gibt vor, sie für einen Musikvideodreh der Künstlerin Loon engagieren zu wollen. Loon ist eine deutsche Sängerin und Rapperin. Khadija lehnt zunächst ab, weil sie die Rapperin selbst angeschrieben hatte und so auflog, dass es gar kein Musikvideo gab. Doch kurze Zeit später meldet sich Sharaban mit einem weiteren Fake-Profil erneut und bietet ihr eine kostenlose Kosmetikbehandlung in Ingolstadt an, wenn sie im Gegenzug Werbung dafür auf Social Media macht. Ihre beste Freundin Leila ist skeptisch. Khadija sichert ihr zu, sie werde den Termin absagen. Sie erzählt Leila, dass sie sich mit ihrem neuen Freund in Heilbronn treffen wird. Doch in Wahrheit lässt sich Khadija auf das Angebot ein. Am Nachmittag des 16. August 2022 wird sie von Sharaban und Shekir in Heilbronn abgeholt. Die beiden hatten angeboten, sie einzusammeln, um mit ihrem Wagen zu dem Termin nach Ingolstadt zu fahren, wo sie Stunden später tot im Mercedes zurückgelassen wird. Es sind wenige Tage seit dem grausamen Fund in der Peißer Straße vergangen. Wenige Tage, seitdem herausgekommen ist, das Mordopfer ist gar nicht Sharaban, wie zunächst angenommen, sondern die 23-jährige Khadija. Am 20. August 2022 versammeln sich etwa 100 Menschen, Freunde, Bekannte und Familie von Khadija am Tatort. Der Regen prasselt auf den Asphalt, während die Anwesenden Blumen und Kerzen niederlegen, Fotos aufstellen und in stummer Trauer beisammen stehen. Ein junger Mann, der behauptet, Khadijas Freund gewesen zu sein, fällt vor Schmerz auf die Knie. Später im Gerichtsprozess sagt Khadijas beste Freundin Leila, dass Khadija in Heilbronn einen Freund hatte und der junge Mann aus Ingolstadt, Furkan heißt er, lediglich ein Bekannter war. Ob Furkan tatsächlich zum Tatzeitpunkt mit Khadija zusammen war oder nicht, kann bis zum Ende des Prozesses nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Manuela Müller verfolgt den Fall von Tag 1 an. Bei der Trauerzeremonie, von der ich eben erzählt habe, war sie selbst nicht dabei. Doch kurz danach war sie vor Ort. In unserem heutigen Telefonat erzählt sie mir von der Atmosphäre.
Also, wir haben das leider verpasst, als die Menge vor Ort war. Wir haben dann quasi nur noch die Kerzen und die ganzen Blumenstöcke und so weiter gesehen. Furkan hat das Ganze initiiert. Ich glaube, da hat er einfach einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet. Ich denke mal über Instagram. Und die haben sich dann eben da an der Stelle getroffen, wo man eben das Auto gefunden hatte. An der Stelle ist auch ein Baum. Und an diesem Baum haben sie eben, ja, Kerzen, so Grabkerzen hingestellt, Blumen hingestellt. Ja.
Am Tag der Trauerfeier bestätigt die Polizei dann auch offiziell, dass die Tote im Mercedes die vermisste Khadija aus Heilbronn ist. Die ErmittlerInnen stehen jetzt vor einer verstörenden Frage. Warum wurde sie ermordet? Was war das Motiv?
Die Verbindung von Khadija nach Ingolstadt ist ja nicht so ganz klar. Es gibt da jemanden in Ingolstadt, der sagt, er sei der Freund von ihr gewesen. Also die hätten wohl eine Beziehung geführt. Aber als dann die beste Freundin von Khadija ausgesagt hat, wusste die zum Beispiel nichts von seiner Existenz und hat auch in eine ganz andere Richtung ausgesagt. Da war dann für mich so das erste Mal klar, okay, das Mädel ist glaubwürdig und gerade in dem Alter würde ich es meiner besten Freundin doch erzählen, wenn ich irgendwie frisch verliebt bin und der auch noch so weit weg ist und keine Ahnung. Die beste Freundin hatte damals auch noch dazu gesagt, dass Khadija im Gegenteil mit jemandem aus der eigenen Gegend angebandelt hatte und eigentlich kein Mädchen ist, dass sich irgendwie mehrere Jungs gleichzeitig anlachen würde. So.
War sie zufällig das Opfer oder wurde sie schon bewusst so ausgewählt? Was ist dein Bauchgefühl?
Nachdem ich keine Verbindung, also keine standfeste Verbindung nach Ingolstadt sehe, glaube ich schon, dass es ein zufälliges Opfer war.
Mhm.
Aber es ist so schwer, eine Einschätzung abzugeben, weil halt einfach so viele Fragen offen sind. Oder zumindest nicht wirklich so geklärt werden, dass man sagen könnte, okay, die Frage ist jetzt wirklich beantwortet.
Ja.
Ich habe das Gefühl, jeder Tag, der vergeht, jeder Prozesstag, der vergeht, wirft noch mehr Fragen auf.
Ich will mehr über Khadijas Beziehungen nach Ingolstadt wissen. Mir ist Monja Serafi online zugeschaltet. Sie ist Anwältin und vertritt Khadijas Vater im Gerichtsprozess. Ihr Terminkalender ist verständlicherweise ziemlich voll. Umso dankbarer bin ich, dass sie sich die Zeit nimmt, um mit mir zu sprechen.
Also ich habe viel mit dem Vater, aber auch mit Leila über diese Konstellation gesprochen. Mein Mandant hat ja auch den jungen Mann, mit dem Khadija verabredet war, öfter aus Heilbronn persönlich kennengelernt und bezweifelt, dass mit Furkan irgendeine Art Beziehung zum Todeszeitpunkt bestand. Natürlich kann man nicht bestreiten, dass da irgendwann mal eine gewisse Art von Verbindung bestand. Aber zum Todeszeitpunkt geht mein Mandant persönlich nicht davon aus, dass da eine Verbindung bestand. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass es vielleicht auch wirklich nur ein zufälliges Zusammentreffen von Charaban auf Khadija war, aus dem einfachen Grund, wenn wir unsere Instagram-Algorithmen kennen, sobald jemand jemanden kennt, wird man doch jemanden anderes auch öfter mal angezeigt. Und damit könnte ja auch schon eine Verbindung gegeben sein, warum Charaban ausgerechnet auf Khadija gekommen ist, weil einfach der Algorithmus von Instagram dafür gesorgt hat, dass er ihr angezeigt wird. Aber natürlich genau wissen tun wir es nicht und werden es wahrscheinlich auch nie erfahren, solange Charaban dazu nichts sagt.
Am 26. August 2022 veröffentlicht die Staatsanwaltschaft erstmals ihre Vermutung. Charaban wollte ihren eigenen Tod vortäuschen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Charaban systematisch nach Frauen suchte, die ihr ähnlich sahen. Über Social Media soll sie mehrfach Frauen kontaktiert und sie mit verschiedenen Vorwänden zu einem Treffen bewegt haben. Letztlich ging Khadija auf das Angebot einer vermeintlich harmlosen Kosmetikbehandlung ein und wurde zur tragischen Doppelgängerin. Und damit zum Opfer in einem außergewöhnlich brutalen und komplexen Mordfall. Sie wurde in etwas hineingezogen, mit dem sie eigentlich nichts zu tun hatte.
Ja, also die Theorie der Staatsanwaltschaft ist ja bekannt. Das ist ja auch das, was in der Anklageschrift steht im Endeffekt. Die gehen ja von der Doppelgänger-Theorie aus, dass Charaban so schlimme familiäre Probleme gehabt haben muss, dass sie sich halt eben jemanden gesucht hat, um quasi selbst ein neues Leben beginnen zu können.
Wie glaubhaft findest du das?
Also mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Auf der anderen Seite, was das Ganze natürlich unterstützt, ist Charabans Verhalten auf Instagram. Sie hat da mit verschiedenen Profilen, auch Fake-Profilen, verschiedene Damen angeschrieben und Khadija nicht nur einmal. Mit dem einen Profilnamen hat Khadija aber gleich gemerkt, dass da was nicht stimmen kann und ist quasi auf den Köder nicht angesprungen, beziehungsweise hat nachgeforscht, ob das echt sein kann, was da gerade geschrieben wird. Da ging es um einen Auftritt in irgendeinem Musikvideo von irgendeinem Star, dem sie dann geschrieben hatte sogar.
Mhm.
Dann hat Charaban mit einem anderen Profilnamen nochmal einen Köder gelegt, aber mit einer kostenlosen Kosmetikbehandlung. Und darauf ist Khadija dann angesprungen.
Krass.
Aber ob es das Motiv bestätigt, dass sie das aufgrund von familiären Problemen eine Doppelgängerin gesucht hat und so weiter, weiß ich nicht. Dass Sharaban Kontakt gesucht hat zu ihr, das ist durch Instagram belegt. Aber es könnte natürlich auch aus anderen Gründen stattgefunden haben.
Laut der Staatsanwaltschaft soll es sich so zugetragen haben. Am Abend des 16. August holen Sharaban und Shekir Khadija mit ihrem schwarzen Mercedes in Heilbronn ab. Sie fahren zu dritt gemeinsam zurück in Richtung Ingolstadt. Unterwegs halten sie in einem abgelegenen Waldstück, angeblich für eine kurze Pause. Unter einem Vorwand locken Sharaban und Shekir Khadija in dem Waldstück aus dem Auto. Dort soll Shekir sie mit einem Schlagring niedergeschlagen haben. Er und Sharaban sollen dann gemeinsam mit einem Messer auf Khadijas Oberkörper und Gesicht eingestochen und sie ermordet haben, so die Theorie der Staatsanwaltschaft. Insgesamt werden in Khadijas Körper 56 Messerstiche gezählt.
Also ich gehe mal davon aus, dass sie dementsprechend entstellt war.
Ja.
Also wir haben jetzt keine Bilder gezeigt bekommen im Prozess. Bin ich auch ganz froh drüber. Ich will mir das nicht ausmalen. Aber ich kann mir vorstellen, dass 56 Messerstiche auch zu einer gewissen Veränderung des Gesichts geführt haben.
Nach der Tat fahren Sharaban und Shekir mit dem Mercedes und Khadijas Leichnam zurück nach Ingolstadt und lassen das Fahrzeug mit ihrem toten Opfer auf der Rückbank in der Peißerstraße stehen. Die Tatwaffe bleibt verschwunden und der genaue Tatort ist bis heute unklar. Einige Tage nach dem 16. August durchkämmen Hundertschaften das Gebiet um das Ufer der Donau in der Nähe des Fundortes. Sie suchen die Tatwaffe. Mehrere Messer werden gefunden und sichergestellt. Doch am 6. September wird bekannt, die Tatwaffe war nicht unter den gefundenen Messern und ist immer noch nicht aufgefunden. Auch knapp 2 Monate nach der Tat, am 10. Oktober, ist den ErmittlerInnen sowohl der eigentliche Tatort als auch das Verbleiben der Tatwaffe ein Rätsel. Sie wissen nicht einmal, ob es sich um ein Messer handelt oder um einen messerähnlichen Gegenstand. Grundsätzlich muss ich an dieser Stelle sagen, es scheint so einiges schiefgelaufen zu sein bei den Ermittlungen. Manuela zählt mir im Gespräch einige Dinge auf.
Zum Beispiel das Auto, in dem Khadija tot gefunden wurde. Das hat man ja als Polizei sofort sichergestellt. So, während des Prozesses, also 2 Jahre später, hat der ein oder andere Zeuge immer mal wieder erwähnt, dass vermutet wird, dass das Auto von der Sharaban mit einem GPS irgendwie getrackt wurde. Weil das so oft gefallen ist, hat die Staatsanwaltschaft quasi veranlasst, dass man doch nochmal gescheit schauen soll, ob nicht wirklich irgendwo ein GPS-Signal, irgendwie ein Stecker, irgendwas zu finden wäre. Dann haben sich die Ermittler das Ding nochmal zu Herzen genommen und haben im Kofferraum eine Schreckschusspistole gefunden.
Huh.
2 Jahre nach dem Geschehen. Das Auto steht seit 2 Jahren auf dem Parkplatz von der Polizei und sie finden eine Schreckschusspistole.
Hat das Auto sich niemand angeschaut irgendwie? Oder ich dachte, das gehört irgendwie so zum 1x1 dazu.
Ja, genau. Das ist genau das Gleiche, was mir auch durch den Kopf gegangen ist. Vor allem, wenn du überlegst, also das Mädchen ist ja in dem Auto erstochen worden. Also schon allein der Innenraum von dem Auto, der muss ja eigentlich einmal auf links gedreht worden sein, wegen den ganzen Blutspuren und so weiter.
Das ist doch... Aber du hast doch gerade erzählt, da war doch die Spurensicherung und so weiter. Die haben wirklich einfach... Ja. Also es ist niemand auf die Idee gekommen, einfach mal das Auto zu durchsuchen.
Ja, scheinbar. Also im Kofferraum, da müssen wohl noch andere Sachen gelegen haben und man muss diese Pistole wohl nicht auf den ersten Blick gesehen haben. Aber trotzdem, also ich meine, da wo eine getötete Frau gefunden wird, den Tatort oder den mutmaßlichen Tatort, wie man es auch eben nennen möchte, den untersuche ich doch auf Herz und Nieren. Also das ist unfassbar.
Krass.
Und das ist nicht das Einzige. Ich habe noch mehr solche Beispiele.
Erzähl.
Das mutmaßliche Tatmesser. Es ist ja von mehreren Messern die Rede. Jedenfalls eines davon will Shekir angeblich irgendwo in dem Waldstück,
wo sie das erste Mal gehalten haben, weggeschmissen haben. So, die Ermittler aus Baden-Württemberg hatten in Ingolstadt angefragt, ob sie den Bereich roden sollen. Also da muss wohl irgendwie ganz viel Gestrüpp sein, so dass man da nicht ordentlich gucken kann mit bloßem Auge. Und Ingolstadt muss halt dann gesagt haben, so, nö, ist nicht wichtig. Also,
ne.
Ja. Also da wurde jetzt nicht wirklich geguckt. Es gibt zwar die Aussage, dass da irgendwo in der Richtung ein Messer weggeschmissen wurde, aber den Aufwand, da jetzt irgendwie die Natur zu zerstören oder ich weiß nicht, warum man sich so entschieden hat. Jedenfalls hat man sich nicht den Aufwand gemacht, das Gestrüpp zu entfernen, damit da ordentlich geguckt werden kann.
Aber es geht doch um einen Mord. Also gibt's irgendwie, sorry, dass das jetzt so frech frage, gibt es da irgendwie keine kompetenten Leute an diesem Fall, oder?
Ich weiß es nicht.
Alter.
Und wenn wir schon beim Thema Messer sind, sie haben wohl bei Schick hier, ich glaube, in der Wohnung war es, ein Messer sichergestellt. Jedenfalls hat das die Gerichtsmedizinerin erst im Prozess gesehen. Also sie hat das Ding niemals zum Wundabgleich bekommen.
Stell dir vor, dein Kind wird ermordet und du erfährst es durch einen Anruf. Es klingt viel zu herzlos, um wahr zu sein, doch so soll es sich in diesem Fall zugetragen haben, erzählt mir Monja Serafi, die Anwältin von Khadijas Vater.
Also man muss sich vorstellen, er hat von dem Verfahren erfahren über einen Telefonanruf und von dem Tod seiner Tochter. Und das Nächste, was dann kam, war eine Rechnung für die Überführung der Getöteten von der Stadt Ingolstadt. Wo er dann erstmal total überfordert war, was jetzt überhaupt passiert ist. Er wollte ja auch Informationen, was mit den Sachen seines Kindes ist, mit ihren persönlichen Gegenständen etc.
Khadijas Vater wendet sich an den Weißen Ring. Das ist eine Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und ihre Familien.
Also ich habe Khadijas Vater vor 2 Jahren jetzt fast, das müssten jetzt über 2 Jahre sein, kennengelernt. Er hatte sich damals an den Weißen Ring gewandt, dadurch, dass er halt durchaus Sprachprobleme hat aufgrund seiner Herkunft, wusste er gar nicht, was er jetzt in der Situation machen kann, von woher er Informationen bekommt. Und über den Weißen Ring, die empfehlen hin und wieder Anwälte. Und so kam er dann zu mir und ich habe ihn kennengelernt, da ging es ihm ja sehr, sehr schlecht. Er war sehr verloren in der Situation.
Monja Serafi vertritt Khadijas Vater im Gerichtsprozess. Ich möchte von ihr wissen, was genau ihre Aufgaben sind und was die Rolle einer Anwältin der Nebenklage ist.
Ja, die Nebenklage vertritt eigentlich die Rechte des Opfers. Also das kann sich ja sehr unterscheiden zu den Strafinteressen des Staates. Die ist auch nur für bestimmte Delikte zulässig. Zum Beispiel in Sexualdelikten kommt sie relativ häufig vor. Da macht sie auch sehr viel Sinn, weil zum Beispiel der Nebenkläger darauf hinwirkt, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Das ist der Staatsanwaltschaft jetzt nicht so wichtig für ihren Strafanspruch. Der Nebenklägerin meist schon, da es doch sehr sensible Themen sind, die dann vor Gericht besprochen werden. Eine andere Möglichkeit der Nebenklage ist auch zum Beispiel Schmerzensgelder geltend zu machen, um einfach Geschädigten den weiteren Zivilprozess zu ersparen. Auch das ist ja kein Interesse der Staatsanwaltschaft, sondern des Nebenklägers bzw. der Nebenklägerin.
Wann entscheidet dann, also wer entscheidet, ob ein Nebenkläger zugelassen wird und nicht? Weil in meinem Gedanken war es, ich habe mal selber jemanden angezeigt und dachte die ganze Zeit, dass ich die Person bin, die die Anklage erhebt und habe dann mittendrin, als ein Brief der Staatsanwaltschaft kam oder des Richters, ich weiß es nicht mehr, dass ich nicht zur Nebenklage zugelassen worden bin, dann hat mein Anwalt gefragt, der hat es mir erklärt, ich habe es nicht verstanden, ich habe mich nicht getraut, nochmal nachzufragen. Ich dachte die ganze Zeit, weil ich die Geschädigte bin, bin ich ja auch die Klägerin.
Also das entscheidet grundsätzlich das Gesetz erstmal. Gesetzlich ist geregelt, für welche Delikte die Nebenklage zulässig ist und für welche eben nicht. Gerade so einfache Delikte in Anführungszeichen ist die Nebenklage oft nicht zulässig. In Sexualdelikten ist sie so gut wie immer zulässig. Da kann man bereits dann über einen Anwalt oder auch selber im Ermittlungsverfahren einen Antrag stellen, dass man beispielsweise einen Anwalt beigeordnet kriegt und schon mal im Ermittlungsverfahren erklären, dass man beabsichtigt, sich der Nebenklage im Verfahren anzuschließen. Stellt man erst diesen Antrag bei Gericht, dann entscheidet natürlich der zuständige Richter darüber, beziehungsweise die Kammer. Und wenn die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, dann müssen die dem auch stattgeben. Also die können jetzt nicht einfach willkürlich sagen, nö, wollen wir nicht, so viel Platz haben wir im Gerichtssaal nicht, deswegen wollen wir keinen Nebenkläger, sondern wenn die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind und das ein nebenklageberechtigtes Delikt ist, dann muss auch die Nebenklage zugelassen werden.
Wie sieht dann deine Arbeit als Anwältin der Nebenklage ganz konkret aus? Also wie unterstützt du die Familie des Opfers oder halt in diesem Fall Khadijas Vater?
Also die Nebenklage ist grundsätzlich vieles Rechtliche, aber auch mit dem Schwerpunkt auf der seelischen Unterstützung des Nebenklägers bzw. der Nebenklägerin. Dadurch, ich habe am Anfang meiner Laufbahn sehr viel Tätervertretung gemacht. Mittlerweile bin ich sehr, sehr viel in der Opfervertretung. Und das ist wesentlich zeitaufwendiger aus dem einfachen Grund, dass dann Opfer wesentlich mehr auch seelische Unterstützung unabhängig vom Prozessualen braucht. Jeder, der schon mal Opfer einer Straftat war, weiß es, dass man auch sehr viel seelische Unterstützung braucht. Und natürlich auch jemanden, wo einem diesen Prozess erklärt, weil wenn man noch nie mit Gerichten zu tun gehabt hat, ist vieles auch schwer verständlich. Und die Nebenklage trägt Sorge dafür, dass auch der Geschädigte bzw. die Geschädigte den Prozess überhaupt versteht.
Monja Serafi versucht auch dafür zu sorgen, dass im ganzen Gerichtsverfahren das Opfer selbst, die 23-jährige Khadija, nicht in Vergessenheit gerät. Sie kommt nämlich im Prozess nicht so wirklich vor, zumindest nicht als Mensch, als Individuum mit einer eigenen Geschichte. Dabei sollte es doch eigentlich um sie gehen, oder? Schließlich wurde sie ermordet. Ihrem Leben wurde auf so grausame Art und Weise ein Ende gesetzt.
Unser Strafrecht ist sehr auf den Täter ausgerichtet. Auf der einen Seite ist das auch richtig, natürlich, weil es natürlich auch um den Täter geht. Auf der anderen Seite sorgt das dafür, dass das Opfer ganz oft gerade in Tötungsdelikten in Vergessenheit gerät, weil natürlich relativ wenig vor Gericht über das Opfer gesprochen wird. Und das ist bedauerlich.
Stattdessen wird Khadijas Leben in den Medien auseinandergenommen. Alle berichten über den Fall und verbreiten teilweise Klischees und Spekulationen. Wie hat eigentlich Khadijas Familie dann auf die ganze Berichterstattung rund um den Fall reagiert? Ich meine, das muss man sich ja auch emotional vorstellen. Dein Kind wird ermordet und du siehst dann ihren Namen und den ganzen Prozess überall in den Medien. Da gab es ja wahrscheinlich auch sehr viele Spekulationen und Gerüchte rund um Khadija und ihr Leben. Wie reagiert die Familie darauf und wie kannst du vielleicht helfen, solche falschen Darstellungen zu korrigieren? Ist es überhaupt dein Job?
Also gerade in dem Fall war es für die Familie und auch die Freunde sehr hart, die Berichterstattung. Dadurch, dass Khadija halt in ein Licht gerückt wurde, wo sie einfach nicht ist. Also es wurde quasi durch die Medien ein Mensch beschrieben, den ihre Freunde und Familie so nicht erkannt haben als ihre Angehörige bzw. Freundin. Dementsprechend hat ihnen die Berichterstattung sehr zugesetzt. Vor allen Dingen diese ganzen Spekulationen, was passiert sein könnte, ob dies geschah, ob jenes geschah, ist natürlich für Angehörige nicht schön. Also und auch, dass sie halt zum Teil die Presse sehr reißerisch berichtet hat. Nur bestimmte Medien, andere natürlich, haben sich vorbildlich verhalten. Aber es gab ein paar bestimmte Medien, die doch sehr reißerisch über das Ganze berichtet haben. Und man muss sich selber in die Situation versetzen. Man verliert einen nahen Angehörigen oder einen Freund und auf einmal ist er einfach nur noch eine Schlagzeile.
Das tut weh. Wenn dein Kind ermordet wird und Medien verbreiten teilweise wüste Spekulationen, dann reißt das Wunden auf. Ich verstehe nicht, warum manche meiner KollegInnen der Presselandschaft so etwas tun. Monja Serafi und Khadijas Vater haben deshalb auch lange nicht mit der Presse geredet. Doch gegen Ende des Prozesses entscheiden sie sich, doch mit der Presse zu sprechen, um das Bild von Khadija wiederherzustellen. Khadijas Vater kann nicht jedes Mal bei Gericht dabei sein. Monja Serafi vertritt ihn und ist immer präsent.
Der hat sowieso meinen größten Respekt, muss ich sagen, wie der das die ganze Zeit durchsteht. Er ist aber auch nicht bei jedem Prozesstag da. Der ist jetzt, wo die Plädoyers erwartet werden, wieder im Saal, hat sich jetzt aber eine ganze Zeit lang rausgenommen, was auch verständlich ist. Der muss sich die ganze Zeit anhören, was mit seiner Tochter passiert oder auch nicht passiert ist. Im Endeffekt kommt er extra aus Heilbronn immer angefahren und er muss sich dafür einen Sonderurlaub nehmen. Der leidet psychisch und finanziell.
Ich spreche mit Monja Serafi darüber, wie sie den Prozess erlebt.
Man kann wirklich sagen, das Wort zermürbend würde den Prozess am besten beschreiben. Begonnen hat ja alles mit Anträgen der Verteidigung auf Aussetzung, Unterbrechung, Sonstiges. Wir haben die ersten 3-4 Tage wirklich nur damit verbracht, über irgendwelche Anträge zu entscheiden, ohne dass überhaupt mal die Anklage verlesen worden ist. Und das hat sich ja auch durch den kompletten Prozess gezogen. Wir hatten 3 Befangenheitsanträge, wir hatten diverse Beweisanträge. Es war alles sehr langwierig. Was mir auch sehr negativ im Gedächtnis geblieben ist und bleiben wird, ist das Verhalten der Angeklagten im Gerichtssaal, weil sie doch sehr locker drauf waren, kann man sagen. Sie haben viel mit ihren Verteidigern gescherzt und gelacht und man hatte zum Teil das Gefühl, sie amüsieren sich köstlich. Und das fand ich persönlich der Situation einfach unangemessen, weil wir haben schließlich über den Tod eines Menschen verhandelt und das ist kein Thema, wo zum Lachen anregen sollte.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin schockiert. Wie ekelhaft können Menschen eigentlich sein? Zuerst bringen sie eine junge Frau auf grauenhafte Weise um und dann können sie sich nicht mal im Gerichtssaal benehmen und dem Vater des Opfers respektvoll gegenübertreten? Mein Herz bricht bei dem Gedanken daran, wie Khadijas Vater sich in dieser Situation fühlen muss.
Also für ihn war es schlimm. Ich glaube, er hätte sich gewünscht, dass unabhängig von irgendwelchen Verteidigungslinien die Täter einfach etwas mehr, wenn schon nicht Reue, aber Bedauern zeigen. Weil selbst als Unbeteiligter in Anführungszeichen macht es ja betroffen. Also es ist ja jetzt kein Thema, wo irgendjemanden kalt lässt, wenn so ein junger Mensch so grausam stirbt. Und man hatte halt einfach das Gefühl, es lässt sie kalt. Und das hat meinen Mandanten noch schlimmer getroffen, weil wenn du jemanden dafür verantwortlich machst, dein Kind umgebracht zu haben, was, glaube ich, für einen Elternteil das Schlimmste ist, was passieren kann, dann sollte er doch wenigstens nicht fröhlich sein. Also dann sollte er doch wenigstens, wenn schon nicht seine Tat, sondern aber den Tod des Menschen bedauern. Und das Gefühl hatten wir definitiv nicht. Und es war auch schlimm für meinen Mandanten, dass zum Beispiel, das hat man aus dem Publikum nicht gesehen, der Täter, der Schekir, hat auch öfter mal meinen Mandanten einfach angegrinst. So sehr provozierend. Und das war für ihn einfach, er kann ja nicht in irgendeiner Form reagieren. Er kann nichts sagen in dem Moment. Und innerlich ist ihm dann zum Schreien. Aber er darf einfach aufgrund des Prozessualen das nicht mal noch in dem Moment thematisieren. Und das war natürlich sehr schlimm für ihn.
Ich kann mir dieses Gefühl gar nicht vorstellen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, in seiner Haut stecken zu müssen. Gibt es etwas, was du dir für ihn wünschst, für die Familie von Khadija, für nach dem Prozess?
Also ich wünschte, sie würden irgendwo Frieden finden. Ich glaube nur leider, dass dieser Prozessabschluss an sich den Frieden nicht bringt. Wird noch einige Zeit dauern. Und ich glaube, solche Wunden wie der Verlust eines Kindes, die heilen einfach nicht. Allerdings, wenn erstmal hoffentlich die Täter inhaftiert sind, dann kann er abschließen und ich hoffe, dass er zur Ruhe kommt einfach und seinen Frieden damit schließen kann, dass es passiert ist. Das wird nichts daran ändern, dass er sein Kind immer vermissen wird und dass diese Trauer immer da sein wird. Aber vielleicht schafft er es einfach, Frieden zu finden.
Das berührt mich total emotional. Also ich bin voll Papas Tochter. Also ich habe so einen richtig harten Bond mit meinem Papa und mir einfach nur vorzustellen, ihm könnte was passieren, wie gebrochen ich wäre und umgekehrt wahrscheinlich genauso und noch schlimmer. Also das kann man sich echt nicht vorstellen.
Also geht's mir auch. Ich habe ja auch eine Tochter und als ich mir das vorgestellt habe zu Anfang des Prozesses, ich habe in der ersten Nacht vor dem Prozess geträumt, dass meiner Tochter das passiert wäre. Scheiße. Und dass ich bin aufgewacht, schweißgebadet und ja. Ich glaube, jeder Elternteil weiß, was das bedeutet, ein Kind zu verlieren. Und die Vorstellung ist schrecklich.
Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Charaban gezielt nach Frauen suchte, die ihr ähnlich sahen, um den eigenen Tod vorzutäuschen und ein neues Leben zu beginnen. Die sogenannte Doppelgängerinnen-These. Charaban soll große Probleme in ihrer Familie gehabt haben. Auch die Ehe mit ihrem damaligen Mann Ravan soll eine Rolle gespielt haben. Beide sollen teilweise gewalttätig in der Beziehung gewesen sein und auch ihre Familien sollen sich über eine mögliche Trennung heftig gestritten haben. Wollte sie deshalb ihren Tod vortäuschen? Welche Ereignisse in ihrem Leben führten sie an diesen Punkt, an dem sie scheinbar beschlossen hat, jemandem das Leben zu nehmen? Und warum Khadija? Warum wurde sie ermordet? In den nächsten Folgen schauen wir uns das Familienleben und die Beziehung von Charaban genauer an und versuchen Antworten auf diese Fragen und mehr zu finden. Hoffnungen und Träume einer jungen Frau durch einen grotesk brutalen Mord ausgelöscht, um einen perfiden Plan in die Tat umzusetzen. Doch was trieb Charaban und Shekir tatsächlich zu einer solchen Tat? War Khadija wirklich nur ein zufälliges Opfer oder steckt hinter diesem Mord mehr, als bisher bekannt ist? Eines steht schon mal fest. In diesem Fall kommen ständig neue Fragen auf. Fragen, die wir vielleicht nie vollständig beantworten können. Während ich diese Zeilen spreche, läuft das Gerichtsverfahren noch. Wir sind live dabei und versorgen dich mit Updates zu den Entwicklungen im Prozess.
Das Verfahren wurde natürlich nicht ausgesetzt. Dafür hat jetzt der Richter, nachdem die Anwälte noch mehr Druck aufgebaut haben, hat der Richter seinen Hinweis wieder zurückgezogen. Zumindest den Teil mit dem Vorbehalt der Sicherheitsverwahrung. Dann haben sie sich wieder Zeit genommen, um darüber nachzudenken, ob sie ihren Antrag trotzdem bestehen lassen, die Anwälte, und sind dann mit einem Befangenheitsantrag gegen den Richter, gegen den vorsitzenden Richter quasi, um die Ecke gekommen. Die Begründung müssen sie noch nicht sofort liefern, aber den Antrag mussten sie sofort stellen. Begründet haben sie es auch noch nicht wirklich juristisch. Und jetzt muss halt eine stellvertretende Kammer darüber entscheiden, ob diesem Antrag stattgegeben wird oder nicht. Wird dem Ganzen stattgegeben, dann ist es im Endeffekt wie eine Aussetzung. Also dann fangen wir wieder von vorne an. Also unter anderem wird der Makepeace einen Sachverständigen dazu holen, der sich zum jesidischen Glauben und zu den Bräuchen äußern wird, weil er heute auch in der Verhandlung der Staatsanwältin gegenüber vorgeworfen hat, dass sie fremdenfeindlich ist, weil sie in ihrem Plädoyer auch wieder darauf rumreitet, dass Charaban ja vor ihrer Familie fliehen möchte. Das ist ja auch das Motiv laut Staatsanwaltschaft gewesen für den Doppelgängermord. Auch, dass man sagt, dass die Frauen sich ähnlich sahen, findet er fremdenfeindlich, weil er halt sagt, so zwei junge Frauen, die halt jetzt nicht deutscher Abstammung sind, einfach über einen Kamm zu scheren und zu sagen, okay, die schauen alle gleich aus, ist auch schwierig seiner Meinung nach. Das heißt, die Karten sind wieder komplett unvorhersehbar, was nächste Woche passiert. Wir waren eigentlich schon mal mitten in den Plädoyers, das Urteil war in greifbarer Nähe.
Das eben? Das war eine Sprachnachricht von Manuela vom 19. November 2024, die gerade aus dem Gerichtssaal kommt. Im Fall geht es zu der Zeit drunter und drüber. Niemand kann sagen, was als nächstes passiert. Alles ist möglich. Wir bleiben für dich dran. In den kommenden Folgen blicken wir noch tiefer in das Leben der Angeklagten. Was für ein Mensch war Charaban und warum wollte sie offenbar so verzweifelt aus ihrem Leben fliehen? Welche Rolle spielte ihre Beziehung zu Shekir? Wir schauen uns die mutmaßlichen Verbindungen der Angeklagten ins kriminelle Milieu von Ingolstadt an. Wir sprechen mit ExpertInnen über toxische Beziehungen, betrachten die möglichen Motive und erfahren von der Strategie der Verteidigung. Und dann gibt es da noch den mysteriösen Magier und die Behauptung, schwarze Magie sei im Spiel gewesen. Ist das nur ein Ablenkungsmanöver oder ist da was dran? Und wir beschäftigen uns mit der Theorie der Staatsanwaltschaft. Wollte Charaban wirklich aus ihrem Leben fliehen oder steckt hinter der Tat noch mehr?
Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Zusammenspiel von mehreren Motiven ist, weil das ist ja doch eine durchdachte Geschichte gewesen. Das war jetzt keine so eine Affektgeschichte. So, dass man einfach, keine Ahnung, weiß ich nicht, du hast mich betrogen, deswegen bringe ich dich um. So, sondern das war, ich glaube, schon ziemlich geplant und ziemlich durchdacht. Und bis man an so einen Punkt kommt, sowas zu tun, glaube ich, braucht's mehr. Da ist nicht nur eine Sache, die schief läuft.
Schalte gerne wieder ein, denn was wir bis jetzt wissen, ist nur der Anfang. Doppelgängerin-Mord ist eine Produktion der Wakeward Studios im Auftrag von Podimo. Hostin und Autorin Daniela Sepiri. Redaktion Henrik Flöter und Manuela Müller. Reporterin Manuela Müller. Redaktionsleitung Bernie Meyer. Sounddesign Felix Stäblein. Covergestaltung Tim Schöll. Marketing Podimo Maybrit Döge. Executive Producer Podimo Juliane Rinne. Producer Wakeward Miriam Abakane. Executive Producer Wakeward, Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Interviewgast, Monja Serafi. Ein großer Dank geht an TV Ingolstadt dafür, dass wir ihre Originalbeiträge für diesen Podcast verwenden dürfen. Und an Nalin Çiftçi, die überprüft hat, ob unsere Aussagen zur jesidischen Kultur und Religion korrekt sind. Dieser Podcast arbeitet mit dem Kenntnisstand vom Februar 2025. Da eine Entscheidung über die Revision noch aussteht, ist das Urteil zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht rechtskräftig. Du willst wissen, wie es nach der zweiten Folge weitergeht? Dann jetzt auf podimo.de/doppelgängerin mit AE registrieren und die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen. Du kannst dort 4 weitere Folgen Doppelgängerin Mord hören.